Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Staffel 7. Max. Episode 2. Essen ist Liebe. Max hat in Episode 1 berichtet, wie er aus den bürgerlichen Verhältnissen ausstieg und seiner Familie, seiner Freundin, deren Tochter, dem Job, den Rücken kehrte und wie er es stattdessen bevorzugte, in die Privatinsolvenz zu gehen, anstatt sich dem Diktat der Bank, des Arbeitgebers, der Mutter, des Geldes zu beugen. Er fängt an zu jonglieren, macht den Straßenclown, entsagt den üblichen Pflichten und wohnt in einem Biwak im Wald unterhalb des Waldfriedhofs, im Winter. Aber da ist es für ihn am schönsten, ohne Mücken, dafür mit Raureif.
Ja, ich konnte das Rascheln in den Blättern unterscheiden, ob das die Maus gerade ist oder ob das ein Vogel ist, der über den Waldboden fliegt. Obwohl beide eigentlich mit den gleichen Blättern gleich viel Gewicht gleich geraschelt haben. Und das fühlt sich sehr gefasst an. Also, als würde man tatsächlich dazugehören, als wäre man so. Es gibt die Sturmnacht, wo ich zum Beispiel mich einfach auf meine zwei Bäumchen verlasse. Neben mir ist eine nicht allzu lange Zeit abgebrochene Kiefer und eine der zwei Bäume, in denen ich hänge, ist eine Kiefer. Und es stürmt schon recht kräftig, sodass meine Hängematte halt schaukelt. Und es ist auch so stürmisch und nass, dass ich eigentlich nicht mehr aus der Hängematte raus kann, ohne dass ich klatschnass bin. Ich drehe mir dann auch eine Zigarette, drehe mich um. Wie gesagt, vertraue da meinen zwei Bäumchen, dass, wenn sie mich erschlagen wollen, dass sie es bitte laut genug machen, dass ich was höre und mich irgendwie unter den Stein safen kann. Und dann habe ich weitergeschlafen. Die Schneen hat es in dem Winter nicht wirklich viel, wenn dann zwei, drei Tage. Und ja, ich habe zu den Monaten, wo es noch Schnee hatte, habe ich tatsächlich einfach ganz oft die alten Klamotten genommen und habe sie über meine Plane bzw. als Vordach zu meiner Plane aufgeschichtet. Das heißt, irgendwann war es wirklich auch wie eine Art Biwak, wo ich innen drin, wenn ich das Feuer gemacht habe, auch wirklich einen Wärmeunterschied nach außen gemerkt habe. Oder halt auch wenn ich drin Feuer gemacht habe, das ganze Hütte angefangen hat zu dampfen, weil es halt innen so warm war, dass die Feuchtigkeit nach außen getrieben hat. Von daher, das waren die schneebedeckten Tage. Oder auch der Regen ist eher so, dass du dir das Loch buddelst und das Regenwasser in dem Loch sammelst, um so unnötige Dinge wie Abspülen mit dem Wasser machen kannst und nur das Trinkwasser tatsächlich dann im Eimer aus dem Hahn hergeschleppt werden muss. Das heißt, nee, Regen war eigentlich gut. Ich habe bivakiert, das ist nicht illegal. Also Zelten wäre illegal gewesen. Und ich hatte zwar so ein Mini-Zelt, da waren aber meine Dokumente drin und die Kohle und ein Anzünder, also die Feuermaterialien, die unbedingt trocken bleiben sollten, im Notfall. Ansonsten war das ein Seil zwischen zwei Bäume gespannt, habe über dieses Seil eine Plane geworfen, habe unter dieses Seil eine Hängematte gespannt, dadurch einfach auch garantiert trocken mit diesem Planendach über deinem Schlafplatz. Und dann gibt es eine Isomatte und einen Schlafsack und fertig. Somit kann man in Hochgebirgen Unwetter überstehen oder durchhalten an Steilwänden. Und ich habe zu Hause schon in einer Hängematte geschlafen. Und dann war es nur noch ein kleiner Kniff, um den Schlafsack zu entdecken, der einem dann die restliche Wärme bedeutet. Und ja, ein Schlafsack, der war offiziell ausgelegt bis minus 10 Grad als komfortabel. Ich glaube, bis minus 17 als nicht gefährlich biologisch gesehen. Also ich habe so einen deutschen Winter, ich glaube, die nächsten 20 Jahre noch überstanden in diesem Schlafsack. Und wir sind einfach wechselwarme Tiere. Wir produzieren unsere eigene Wärme. Du bist den ganzen Tag durch die Stadt mit irgendwie drei Klamottenlagen, Thermohosen, Stiefel und Mützen auf dem Kopf. Am Ende des Tages sind es irgendwie kalte Finger und kalte Zehen und dann hast du alles ausgezogen bis die unterste Lage, also so eine lange Schlafhose und ein T-Shirt und Socken und bis den Schlafsack rein, weil 10 Minuten später war das der wärmste Ort, den du den ganzen Tag erlebt hattest. Das Schlimmste war immer morgens aus dem Schlafsack raus. Das war der unangenehmste Zeitpunkt. Aber da wird man ja dann zum Glück auch oft getrieben von anderen Bedürfnissen. Ja.
Klingt fast zu schön, um wahr zu sein. La Retour à la Nature? Aber tatsächlich stellt sich hier einem die Frage, eine Frage an uns alle. Was braucht es denn eigentlich? Wie viel Komfort, Sicherheit, Status benötigen wir letzten Endes, um glücklich zu existieren?
Wir sind Tiere. Und es ist egal, wie viele Sprachen du sprichst oder wie viele Klarinettenunterrichtsstunden du genossen hast, du bist einfach ein Tier, kein Baum, kein Pilz, also keine Pflanze, kein Pilz. Also die Instinkte kicken. Das funktioniert irgendwann. Und ja, darauf kann man sich verlassen sogar. Es funktioniert, wir essen kein Geld. In diesem ganzen Wald, in diesem ganzen draußen schlafen bei Minustemperaturen war das Gefährlichste, dass mir jemand persönlich doof kam oder wollte, der mir nachgestellt hat, der es cool fand, dass er mein Lager gefunden hat, der dann auch tatsächlich mutwillig dieses zerstört hat. So, ich sehe ihn, glaube ich, regelmäßig noch. Er tut im Plattenladen gegenüber als Abhängen inzwischen. Und da lässt sich es nicht vermeiden, ihn als zu sehen. Aber ich habe davor mit ihm schon nichts geredet, wirklich. Habe mich anschreien lassen von ihm. Das war so eher Gespräche, die ich mit ihm geführt habe.
Hintergrund oder eine Motivation?
Ich war der Terrorist an der Bude und er war damals Mitglied an der Bude. Und ja, das war eigentlich schon alles.
Harrys Bude ist ein Foodsharing-Container, den Harry Pfau ins Leben gerufen hatte. Selber 13 Jahre lang obdachlos und im Park lebend, hatte Harry während Corona angefangen, Lebensmittel zu sammeln, zu retten und hier zu verteilen. Mittlerweile ist die Bude eine Institution im Quartier und es gibt ca. 50 Freiwillige, die den Betrieb ermöglichen. Hier bekommt jeder, ob bedürftig oder nicht, Essen geschenkt. Dennoch achtet Harry darauf, dass Einzelne nicht zu viel abgreifen. Da kann schon mal gerangelt werden, kann es laut werden. Aber Harry weiß, sein Regiment zu behaupten. Er kennt ja die Verhältnisse. Und so gibt es diverse Regeln, auch was das Sammeln von Lebensmitteln betrifft. Da kann ein Max mit seinen eigenen Vorstellungen auch mal als Quertreiber verstanden werden. Als ein, in Anführungszeichen, Terrorist.
Also auch Harry war die ersten, wo ich draußen geschlafen habe, war ich kein Cooler. War ich der Terrorist? Ich habe auf der gegenüberliegenden Bude-Seite in der blauen Hütte ja immer das Anti-Programm gemacht. Das heißt, wenn er Leuten irgendwie abgelehnt hat, irgendwas anzunehmen, standen die Leute dann mit ihren Sachen und ich habe die dann immer genommen und habe sie dann verteilt. Auch so ein bisschen als, oder sehr klar als deutlich dagegen sprechen, dass man kann das hier verteilen und muss das nicht ablehnen, das würde gehen. Und das ist natürlich schon sehr terroristisch, einfach so knallhart. Anti-mäßig das Gegenteil zu machen. Und ja, ich habe es auch die Rolle angenommen. Fand es okay, dass sie auf mich sauber sind, nicht auf irgendjemand, der da versucht hat, gutherzig Sachen zu spenden oder aufgrund von mentalen Fähigkeiten es nicht mehr auf die Reihe gekriegt hat und irgendwas verkleckert. Dann sollen sie ruhig denken, dass ich das bin. Ich konnte da ja mit anderen Ressourcen umgehen und das war dann auch okay.
Aber es gab dann doch einen kleinen Eklat, einen Auslöser, der den Anlass gab, dass ein Mitarbeiter an der Bude meinte, das Lager von Max vandalisieren zu müssen.
Harry lernt mich kennen, weil ich über einen brennenden Lappen vor seiner Bude hin und her springe wie eine kleine Hexe. Ich war nie gegen Harry und den brennenden Lappen, den ich damals vor seinen Füßen angezündet habe, habe ich halt angezündet, weil ich 60 Cent fürs Benzin ausgeben musste. Das es für ihn aussieht wie, der fackelt an meiner Bude rum. Das kann ich voll verstehen. Ich glaube, er hat halt hinterher verstanden, dass ich eher ein Feuerjongleur bin, wie dass ich ihm die Bude abfackeln wollte und auch, dass ich mit dem Benzin habe, versuchen, die Eddings von den Tafeln runterzuwischen, aber er das halt nicht mehr gesehen hat. Und so hat sich halt hinterher mehr oder weniger dann aufgeklärt, wer der andere ist, auch wenn es offensichtlich erstmal nicht deutlich war. Ich wollte helfen. Dachte, ich versuche es wegzuwischen. Benzin war keine gute Lösung. Man muss auf jeden Fall Aceton, also Lösungsmittel, nehmen. Ich hatte aber Geld ausgegeben fürs Benzin. Und als Pyromane und auch der Meinung, dass wir als Tier, wenn, dann besonders sind, weil wir mit Feuer umgehen können. Deswegen musste ich das natürlich anzünden. Und Conny Krieger ist damals noch sehr aktiv dabei. Und ihr erkläre ich dann auch sofort, hey, ich habe versucht, den Edding wegzumachen, es ging nicht, dann habe ich es angezündet. Und sie sagt sofort, ah, alles klar. Wenn Harry, er zinnobert und schreit und zetert und nie wieder machst du es. Und in dem Moment erkläre ich es ihm natürlich auch nicht, sondern habe wahrscheinlich am ehesten noch einen frechen Spruch geklopft, wie, es brennt ja nur daneben, nicht die Hütte oder so. So wie ich mich kenne. Und ja, dementsprechend hat es auch lange gebraucht, um diese Rolle wieder abzulegen. Nicht der Terrorist zu sein, der Brandstiftung begeht, sondern ja, jemand, der eigentlich versucht, mitzuhelfen.
Ja. Und was ich eher noch krass finde, ist, dass es tatsächlich jemand aus der Bude gab, der dir dein Biwak dann zerstören wollte.
Aber es ist einfach die Tatsache, dass die Rolle des Terroristen auch für wahrscheinlich alle drumherum immer offensichtlicher nicht der Wahrheit entsprochen hat und der Täter, sage ich jetzt mal, drauf aber angewiesen war, dass er mir die Scheiße, die er immer macht, auch mit in die Schuhe schieben kann. Weil es sind ja dann die anderen schuld, wenn man selber irgendwie doof ist. Und ich glaube auch einfach, weil es so gut funktioniert hat, ist bei dem der Frust aufgekommen, dass wenn es bei ihm schon so scheiße, also dann kann es bei mir nicht gut sein. Und wenn ich so dumm bin und offen mit der Information umgehe, dass ich im Wald schlafe, dann findet er mich dann halt und zeigt mir mal, dass das gar keine gute Idee war, offen mit seiner Gesellschaft umzugehen. Ich glaube, so ist ein bisschen die Bösartigkeit hinterher. Ich glaube auch, dass die beste Genugtuung war am Tag, nachdem er das gemacht hat und er war am Stand, ich weiß es ja, dorthin zu gehen und das mehr oder weniger auch wieder positiv zu verkaufen, dass es voll die gute Option ist, weil jetzt kann ich ja endlich reingehen. Jetzt hätte ich ja sonst noch weiter im Wald schlafen müssen. Und so konnte ich einfach behaupten, dass das ein gutes Event ist, um reinzugehen und wieder eine Dusche benutzen zu können, eine warme. Und einfach ihm nicht diese Genugtuung zu lassen, dass er meine Glücklichkeit zerstören konnte oder meine Zufriedenheit, meine Ansicht, dass positiv sein positiv ist und gegeneinander nicht viel bringt. Und er wollte aber ja beweisen, dass man sich nicht auf den anderen verlassen kann. Es ist überall was Böses und was gegen einen gibt. Und ja, das hat er nicht hingekriegt. Ja.
War das Biwak dann komplett im Eimer? Oder?
Es war so, dass die Ösen aus der Plane geschnitten wurden, von meiner Plane. Und nicht halt nur die Schnüre durchgeschnitten. Also auch so, dass die Kurtel meiner Hängematte einzeln zerschnitten worden sind und halt nicht nur der Faden, an dem es oder die Strick, an dem es aufgehangen wurde. Und es waren auch so Sachen wie, dass mein Trinkwasser halt tatsächlich umgekippt war, die Feuerstelle so mit Wasser verseucht, dass ich sie tatsächlich erstmal nicht nutzen konnte. Meine privaten Dokumente, die ich ja schon auch noch bei mir hatte, die in diesem Zelt lagen, waren dann ausgebreitet und offen aufgefächert, auch so offensichtlich zu sehen, so hey, ich weiß, wer du bist und ich kann sehen, dass du deinen echten Namen benutzt hast, du Dummkopf. So hat es auf jeden Fall für mich gewirkt. Und in dem Moment war dieser Waldabschnitt natürlich auch, also ich habe keine einzige Nacht mehr dort geschlafen. Ich bemerke es dann Montag auf Dienstag mitten in der Nacht, also es passiert Montagmittags, ich weiß es. Und ich bin ja tatsächlich dann auch so schockiert, so erschrocken in dem Moment, wo ich da zurückkomme, dass mir das passiert ist, dass man also Angst kriegt und deshalb auch nicht mehr dort schläft. Ja. Ja, es war dann Januar, Anfang Februar, also von Dienstag auf Mittwoch in einem Januar diese Sachen wieder zu organisieren, war einfach nicht möglich. Ich habe dann noch eine Nacht im Schlafsack an der Kirchenwand geschlafen, bevor ich am nächsten Tag dann mit Hilfe auch von anderen sozialen Kontakten von der Straße mich in die Notübernachtung habe bringen lassen.
Das ist ja schon, da wird einem ja die Privatsphäre komplett zerstört.
Ja, es ist nicht nur ein Einbrechen und bei mir wurde gesucht, ob Werkgegenstände sind, sondern dieses Öse aus der Plane schneiden. Ist halt wie wenn jemand bei dir angebrochen ist und das Gesicht deines Partners noch ausgeschnitten hat aus den Fotos. Also es ist einfach diesen Schritt auch sehr intim gehend, der dir klar ist, okay, das kann ich jetzt auch gar nicht irgendwie wieder zurücknehmen, sondern den Schritt hat er gegangen und damit kann ich jetzt nur umgehen. hat wahrscheinlich geholfen, dass ich auch zu früheren Lebenssituationen schon erdulden musste, dass Leute über so eine intime Grenze drüber hinweggehen und ich damit nur umgehen kann.
Die schönste Zeit, diese Frühlingszeit, ist dir dann genommen worden im Wald?
Vielleicht, ja, kann schon sein. Andererseits bin ich ein kleiner Pyromane und war im Winter jeden Abend ein Feuer machen zu können, irgendwie schon auch nice. Und das Holz aus den Bäumen zu ernten und keine Insekten zu haben. Also ich weiß es nicht, ich habe es einfach nicht erlebt. Oder was heißt nicht erlebt? Ich habe ja schon im September angefangen, also vor einer Woche oder so, vor 4 Jahren, war dieses Event mit meiner Mutter, wo sie mich rausschmeißt. Das heißt, ich habe jetzt schon den Spätsommer schon noch mitgekriegt. Ich habe am Anfang noch mit Bettdecke ohne Isomatte in der Hängematte geschlafen und habe dann so die Erfahrung, dass wenn es nachts 7 Grad kalt wird, reicht die Bettdecke allein in der Hängematte nicht mehr aus. Da musste ich das erste Mal mehr benutzen. Ja, von daher, nee, ich also, fand den Winter recht angenehm. Ich bin sehr lang schlafen, normalerweise sehr lange wach, also so ein typischer Nachtgeist. Wo ich draußen geschlafen habe, fand ich es voll gut, dass Winter war, weil ich konnte um 17.50 Uhr mit dieser Bahn fahren und es war dann einfach auch stockdunkel im Wald. Und ich habe dann einfach um 7 aller spätestens geschlafen. Für mich heutzutage auch total abstrus, wieder drüber nachzudenken, wie früh ich. Aber das hat halt bedeutet, dass ich am nächsten Morgen um 6 wieder wach war und rechtzeitig zum Frühstück bei Schwester Margret auf der Schwelle stand oder halt tatsächlich auch einfach mit dem ersten Licht aufgewacht bin. Ich habe mir nie Wecker gestellt, aber ich hatte einen ganz anderen Schlafrhythmus, der sehr viel natürlicher auch war. Und dann war einfach diese lange Nacht ziemlich hilfreich. Also ich konnte einfach auch einen großen Teil des Tages mit einem warmen Schlafsack liegen und schlafen. Schlafen ist was Angenehmes.
Schwester Margret, die wurde schon mal kurz am Anfang erwähnt. Sie ist die Chefin der Franziskusstube. War die Chefin, muss man sagen, beinahe 30 Jahre lang. Denn Ende 2025 wurde sie von ihrer Ordensleitung abberufen.
Ja, Schwester Margret hat mir genauso wie Harrys Bude zur Hälfte einfach meinen Arsch gerettet. In Form von zuverlässiger Ernährung. Schwester Margret wird, ich nehme an, 80 sein inzwischen. Ist eine kleine, zierliche Frau, die aber ordentlich zuzwicken kann. Und man sieht ihr das schon auch an. Ihre Art und Weise, wie sie auch mit ihrer Gesellschaft umgeht, das zeigt eindeutig, dass sie da eine Machtposition innehat und auch ausspielt. Also wir sind ja in Stuttgart und es wäre mir immer gut und ging mir auch immer gut. Aber das muss das ja auch einfach eine gewisse Zuverlässigkeit haben. Und zwar einfach so, dass ich jeden Tag und wirklich jeden dieser Tage morgens zum Frühstücken bei Schwester Margret aufgetaucht bin. Schwester Margret ist eine katholische Schwester, die Frühstück für Obdachlose anbietet. Und das auch recht harsch in einem katholischen Schwesternorden. Aber es macht nichts, wenn du Hunger hattest und du wolltest irgendwo rein, wo es warm ist, dann konntest du dich da hinstellen, ins Maul halten und dann hast du was zu essen gekriegt. Und es hat ja auch für mich was sehr Erlebnisreiches, weil ich nicht gläubig bin, sehr gegen Autoritäten. Also, und akzeptieren zu können in der Lebenssituation, dass wenn die Schwester Margret sagt, es ist ein gelbes Blatt Papier und wir alle sehen ein rotes Blatt Papier, keiner auch nur auf die Idee kommen würde, über ein rotes Papier zu sprechen. Und das auch als richtig erleben zu können, war fast ein sehr interessanter Faktor. Ja, die Schwester hat für mich persönlich auch noch ganz viele langwirkende Erfahrungen gebracht. Die Situation, wo wir ohne die anderen im Zimmer sind und auf einmal sie das Mädchen wird und ich die männliche Autorität auf einmal zugesprochen bekomme. Total freaky zu erleben, aber irgendwie auch wahnsinnig verständlich. Und also bis zum heutigen Tage, sie war heute tatsächlich bei uns, ist dran vorbeigelaufen. Und die Frau hat schon noch irgendwas noch ausgelöst, wo ich noch nicht ganz sicher bin, was alles. Und ja, sie hat einfach morgens altes, hartes Brot und eine schwäbische Marmelade mit bisschen Wurst und Käse, was halt so da war, auf den Tisch gestellt. Und man konnte bei klassischer Radiomusik einfach frühstücken. hat gleichzeitig noch so eine Klamottenkammer dahinter gehabt, wo ich mir ungefähr einmal die Woche neue Timberland-Schuhe rausgelassen habe, weil halt die Leute, denen die Schuhe schon 10 Jahre im Keller verstaubt waren, natürlich die Sohlen dann immer schnell abgeflogen sind. Und zwar einfach auch der Ort, wo du morgens Hände waschen musstest vorm Essen. Und dementsprechend auch einfach warmes Leitungswasser, eine Seife überhaupt da war. Sie hat einmal organisiert, dass wir zum Haareschneiden einen Friseur haben und musste dann irgendwie die Haare im Waschbecken einmal waschen, bevor du dann zum Friseur rein musstest und so. Aber es ist einfach ein sehr wichtiger, also gerade auch das Frühstück war ein wahnsinnig wichtiger Zeitpunkt, um die Energie für den Tag zu haben, die man auf der Straße mit den ganzen Aktivitäten und Organisationen zu erledigen hatte, überhaupt möglich gemacht hat. Ja, nie wieder habe ich so gut gefrühstückt wie zu der Zeit. Sie fand mich, glaube ich, auch immer gut, dass ich alles leer gegessen habe, jedes Mal. Ja.
Dieser Frühstücksraum, die sogenannte Franziskusstube, befand sich unmittelbar neben oder fast unter der Paulinenbrücke, gleich bei der Tübinger Straße. Da, wo die Innenstadt beginnt und wo zahlreiche Junkies, Alkis und Obdachlose anzutreffen sind. Und halt auch um die Ecke von Harris Bude.
Das ist ein kleines, eine Glasscheibe neben einer Holztüre, die in einem ganz normalen Wohngebäude in der Innenstadt zu finden ist. Und 3-4 Jahre davor bin ich während der Ausbildungszeit daran vorbeigelaufen und dachte mir schon immer, komisch, dass da so viele alte Männer frühstücken. Aber für mich war das ein ganz normales Frühstückscafé, wo ein Teelicht auf dem Tischchen steht und es dekoriert und man sieht Leute, die bedient werden. Und man denkt, das ist ein Café, aber es ist tatsächlich so, dass wenn man reingeht, und ich habe es natürlich auch zu Corona kennengelernt, muss man erstmal Hände waschen und sich in einer Liste eintragen, wo man dann übernachtet und schläft und wer man dann ist. Und dann kriegt man einen Sitzplatz zugewiesen, mehr oder weniger. Also manchmal darf man es sich raussuchen, aber wenn die Schwester das nicht wollte, dass du da sitzt, dann saßt du da nicht. Und dann darf man nicht reden, nicht laut sein, weil sie alles gerne überblickt und mitbekommt. Und dann kriegt man da aber tatsächlich ein Frühstück an den Tisch gebracht, wird gefragt, ob man Kaffee oder Tee trinken möchte. Also sehr respektvoll. Und da sitzen dann obdachlose Menschen mit ihrer Tageszeitung und frühstücken. Harris Bude war das Abendessen zum Frühstück von Schwester Margret. Das ist einfach ja ein Ort, wo Lebensmittel gerettet werden, wo man auch ohne Geld im Endeffekt Essen bekommt, Gemüse und Obst hauptsächlich und Backwaren. Das heißt, eigentlich habe ich beim Harry dann immer entschieden, ob es einen Salat zum Abendessen gibt oder einen Eintopf. Entsprechend gab es natürlich dann mehr knackige Salatsachen oder halt mehr erdige, karottige Sachen. Und eins von beiden war dann einfach auch das Abendessen, das ich mir an meiner Feuerstelle dann zubereitet habe. Harrys Bude ist tatsächlich eigentlich bloß ein alter Fahrradcontainer, Schiffscontainer ähnlich, der da stehen geblieben ist und Conny musste den irgendwie sinnvoll bespielen und hat dann Harry angeboten, also einem ehemaligen Obdachlosen, der nach 13 Jahren aufgehört hat zu trinken und deshalb auch sinnvollere Dinge umsetzen konnte, dem einfach angedrängt, er soll das doch machen. Und seitdem ist Harry da an diesem Container und verteilt gespendete, gerettete Lebensmittel an jedermann und jede Frau. Direkt an der Kirche, gegenüber von Schwester Margret. Also so auch tatsächlich an der Paulinenbrücke liegend. Dort sind die Suchtkranken zu verordnen oder einer der 2 Stellen in Stuttgart, wo die suchtkranken Menschen zu verordnen sind. Also einfach in so einem typischen Hotspot.
Jetzt kommen gleich ganz viele Namen und Orte, die ich aber nicht alle erkläre oder Max erklären lasse. Wenn er aber Marvin erwähnt, dann ist das Marvin vom Paule-Club, der auch hier neben Schwester Margret und Harris Bude hilft, die Dinge einigermaßen erträglich zu halten und der titelgebende Held der vorangegangenen Staffel im Archiv der Straße war. Die anderen Personen, Conny, Tommy, Otto, gehören auch alle zu diesen Netzwerken, die sich hier im Quartier herausgebildet haben, um das Sozialleben, das Miteinander hier in der Stadt etwas erträglicher zu machen. Und mittlerweile ist Max auch einer von ihnen.
Ich bin durch die Innenstadt gezogen in der Suche nach, ich weiß gar nicht, Schlafplatz oder ähnlichem und habe unter der Paule tatsächlich das erste Mal gesehen, dass der Marvin Essen verteilt, ohne dass die Leute zahlen. Habe ich dann da angestellt und habe mir eine Brezel geben lassen. Am nächsten Tag bin ich da wieder dran vorbei, weil ich dachte, es gibt wieder was zu essen. Und Marvin hat mir dann gesagt, dass ich nicht hierher gehöre, das ist nur für die Suchtkranken. Ich müsste beim Harry mein Essen holen. Und es war am Mittwoch, das heißt, da gab es dann schon das Gläseressen von Suboptimal, die also ja gekochtes Essen in Gläsern verteilt haben für Obdachlose. Und dann habe ich mittwochs mit dem Otto, mit dem Anwalts-Otto, mittwochs das erste Glas gegessen in der Hütte, sehr angenehmes Gespräch gehabt. Und habe da dann auch erfahren, dass es mehrere Stellen gibt. Habe dann donnerstags einen Tommy kennengelernt mit der Conny zusammen unter der König-Karl-Brücke. Die haben damals mit dem Fahrrad dann, es war mein zweites Essen. Und dann wurde ich natürlich auch noch zur Himmelsleiter geschickt am Freitag. Und weil ich in Zatzenhausen tatsächlich gewohnt habe und die Himmelsleiter also nebendran liegt, bin ich ja auch noch hin. Und die waren einfach auch wahnsinnig sympathisch, nette Leute und gut organisiert und nach den drei Tagen war eigentlich klar, dass ich da jetzt essen werde. Heute, danke. Heute gäbe es tatsächlich einfach ein warmes Essen wegen den Bohnen, dem Rosenkohl, den Kartoffeln mit den Rüben und was noch da ist. Das hätte viel besser in einen Eintopf gepasst wie zu einem Salat. Und sich darauf zu verlassen, dass das mein Abendessen wird, war einfach auch elementar. Es ist ja eine komplett ehrenamtliche Sache hier und ich habe davon gelebt. Es ist ja klar, dass ich da wieder was zurückgeben möchte.
Was machst denn du hier an der Bude, wenn du hilfst?
Hauptsächlich sind es Marktabholungen, dass man halt das Gemüse bei den Markthändlern einsammelt, das entsprechend sortiert und transportiert. Gerade beim kostenlosen Essen, glaube ich, geht es echt am wenigsten ums Essen.
Sondern?
Die Bestätigung, dass beim anderen das Wetter auch scheiße war. Oder einfach jemand, der zuhört, dass das alles doof ist oder was auch immer. Dass man nicht alleine ist. Und mein Vater hat immer gesagt, wenn sie Hunger haben, kommen sie alle heim. Das heißt, das Essen ist, glaube ich, am ehesten fassbare Liebe. Ja. Also ganz naturwissenschaftlich betrachtet, Kuschelhormone zum Beispiel betrachtet, dann wird es während einem gemeinsamen Essen ausgeschüttet oder halt auch während körperlicher, familiären Situationen. Und ich hatte ja eine sehr coole Familie, musste mich aber dann abschreiben von denen und wusste einfach auch, dass ich Ersatz brauche. Und Essen ist Liebe und gemeinsames Essen war mir irgendwie klar, dass das was Wichtiges ist, dass ich mich da aufhängen werde. Und das ist ja auch bis heute tatsächlich eigentlich das Thema, Geld kann man nicht essen, wie tue ich Ressourcen sinnvoll benutzen, wie tun wir wenig verschwenderisch, ökologisch, nachhaltig, sozialverträglich. Hängt sich alles immer sehr gut an dem Essen auf, auch wenn es vielleicht erstmal gar keine Essensthemen sind. Und auch meine private Gesundheit, Zufriedenheit und soziales Umfeld kann ich gut am Essen aufhängen. Wir funktionieren nicht, ohne dass wir diese Nährstoffe in uns reinstecken. Und dann kommen die ganzen Evolutionsdinge von Soziales leichter und so weiter. Ja, ich glaube, dass das einer der größten, wenn nicht der größte Faktor ist, ich habe selber einfach gemerkt, das Ende der Beziehung bedeutet hat, nicht mehr gemeinsam zu essen und zu kochen. Und wie man sich selbst auch reduzieren kann auf trockene Salzbrezeln. Ja. Meine Mama hat jeden Mittag Essen gekocht. Und wir sind nach der Schule immer heimgekommen zum gemeinsamen Essen. Das war eine der elementaren Tagesabläufe, wo wir Kids dann auch einfach erzählen konnten von unserem Tag. Und unsere Mutter hatten die zum Zuhören und uns gegenseitig gebettelt haben, wer die interessanteste Geschichte hat. Und ich einfach auch wahnsinnig viel ja von meinen Geschwistern gelernt habe, weil es so ein Erfahrensmoment auch ist, die anderen erzählen, reden, zu hören. Ja, also ein wichtiges Tageselement. Meine Oma hat Hauswirtschaft gelernt. Das heißt, für die war es Essen und das Essen zubereiten nochmal eine ganz andere Ebene von Fürsorge. Wahrscheinlich habe ich deshalb so dieses mit dem Löffel schon mitgekriegt, Essen ist Liebe.
Das klingt doch eins nach einer dufte Familie. Ja?
Ist auch sehr dufte, hat sie wahnsinnig gut gemacht. Sie hätte halt hinterher bloß das Agro, das wir nicht aufgegessen hat, mich nicht schlagen dürfen. So, das ist das zweite Gesicht.
Nächstes Mal in der kommenden Episode geht es um das Leben auf dem Dorf, das Gemeinsamsein und wie man sich dort zu benehmen hat, weil die Oma alle kennt. Und dann geht es noch um das Jonglieren und ob man davon leben kann bzw. möchte. Und dann noch, was für Max Freiheit bedeutet. In einer Woche im Archiv der Straße, die Episode 3 vom Zusammenleben und Jonglieren. Herzlichen Dank für die Unterstützung an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, der Bürgerstiftung Stuttgart und vor allem für die Kooperation der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Das Archiv der Straße, realisiert von Uwe Kassai, 2026.